Quer und Kreuz, der Podcast für Medien und alles andere.
Hallo liebe Zuhörer von Quer und Kreuz und willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast und hallo auch an dieser Stelle an meinen verehrten Mitpodcaster Christian Soja.
Ole, 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 ole. Ich bin richtig im Fußballfieber. 1, 2, 3, ab geht die Fahrt. Auch von mir und ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer gefühlt 162.
Ich glaube Folge 23, oder? Egal. Spätestens jetzt sind alle von euch da draußen wach, die gerade mit dem Podcast einschlafen wollten oder jetzt auch spätestens in WM-Stimmung.
So ist es. Und wer ist zu dieser Zeit nicht in WM-Stimmung? Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin durchaus am Start. Also ich gucke mir auch andere Spiele an, außer dem Deutschlandspiel.
Okay, und das ist ein absolutes Highlight, wenn ich das mal so erwähnen darf, weil, wenn man Marcel Wolf nicht kennt, Marcel Wolf ist die Type, die auch schon mal gerne sagt, ja, Bundesliga, Champions League, nee, möchte ich nicht, bin ich nicht so der Fan von, aber wenn WM kommt, dann schaue ich natürlich auch. Aus diesem Grund geht ein fettes Props raus an unseren Kumpel Ibrahim Hippo Naber. Hippo, ja, ich glaube, wir haben es geschafft, Marcel zumindest ein bisschen in Richtung Fußball zu erziehen.
Also, ihr wart auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall mit eurem Einfluss zu tun, dass ich jetzt durchaus auch mal so den Fernseher oder den Livestream anmache und mir ins Spiel reinziehe.
Okay, das ist doch aber schon mal richtig cool. Und wenn du jetzt noch so ein bisschen Fachkompetenz an den Tag legst, kabam, werden sich die Leute immediately in dich verlieben.
Ja gut, da werde ich, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ich euch enttäuschen werde, weil ich werde versuchen, mich da so gut es geht reinzudenken und so, aber ich glaube, ich bin auch einfach nicht so gut da drin, zu fachsimpeln und so. Also wir werden sehen, wir werden sehen. Was ist unser Thema heute überhaupt?
Das Thema, was wir uns heute überlegt haben, ist im Groben kann man sagen, die Berichterstattung der WM. Dann haben wir aber nochmal einen kleinen Fokus darauf gelegt, wie oder kann Social Media die Berichterstattung, die WM-Berichterstattung vielmehr, überhaupt beeinflussen? Also hat Social Media einen Einfluss auf die Art und Weise, wie über die WM aus Russland berichtet wird?
Genau, also im Großen und Ganzen könnte man zusammenfassen, die Rolle von Social Media in der WM-Berichterstattung.
So
in
ja, ganz genau, du Klugscheißer.
Das Thema heute, genau. Ja, also ich fange jetzt direkt mal an, ja. Ich habe mir da ein paar Sachen überlegt. Als erstes einmal fällt mir ein, Rurik Gislason. Weißt du, wer das ist?
Alter, das ist der Island-Stürmer mit den langen blonden Haaren, der am Anfang der WM 20.000 Follower auf Instagram hatte. Dann haben die Isländer das erste Spiel gegen Argentinien gespielt, haben 1-1 gespielt, haben auch überzeugt. Aber wer hauptsächlich überzeugt hat, war die Figur von Gunnar Gislason. Ich hoffe, der heißt Gunnar.
Der heißt Rurik. Und weißt du, wie auch der Hashtag dementsprechend war? Sexy Rurik. Hashtag Sexy Rurik.
Genau, ich habe gestern nochmal gecheckt, sein Instagram-Account, beim Spiel gegen die, gegen wen hat Island gestern gespielt? Lass mich nicht lügen.
Ich habe es kurz gesehen, aber hab's vergessen.
Warte, Island hat gespielt gegen Nigeria. Nigeria hat 2-0 gewonnen durch 2 Tore von Musa.
Oh, wirklich? Oh,
wenn ich mich jetzt nicht wieder total vertue. Sonst seht es mir bitte nach. Und Rurik, so?
Ja, Rurik. Ja,
Rurik Gislason hatte während dieses Spiels eine Follower-Anzahl von, rate mal?
Über 1 Million auf jeden
Fall. Nein, 801.000.
Ah ja, okay, das ist ja schon nicht schlecht.
Finde, die Wachstumsrate ist dann doch beachtlich.
Ja, mal gucken. Und er sagt ja selber, er will sich im Moment nur auf den Fußball konzentrieren. Er will davon eigentlich gar nicht so viel wissen gerade. Also er sagt so, ja, er ist froh, dass sie das cool finden, alle, was ich so mache auf Instagram. Aber eigentlich will er sich nur auf den Fußball
konzentrieren. Aber er ist auch schon eine ziemliche Maschine, habe ich mal gecheckt. Ja? Also ich habe mir die Bilder mal angeschaut. Ja, der ist halt, der sieht halt aus wie so ein typischer Model, wie so ein typischer Model-Typ.
Ja, findest du? Ja, der hat lange blonde Haare, okay, aber...
Und ziemlich krasse Augen.
Oh, okay.
Okay, sorry.
Ja, gut, wenn du das sagst. Wenn du das sagst.
Ja, das klingt jetzt schon fast ein bisschen, dass man mich falsch interpretieren könnte, aber...
Wo wir nichts gegen haben, natürlich.
Natürlich nicht. Aber genau, also auf jeden Fall kann man sehen, Punkt Nummer 1 ist vielleicht, Social Media ist vielleicht ein, vielleicht könnte man es als fußballbegleitendes Medium einstufen.
Aber mindestens, ja, mindestens. Also... Mir fällt da spontan auch nochmal ein, Lukas Podolski, ja, der hat ja bei der letzten WM zum Beispiel, war er noch dabei, aber hat ja im Prinzip gar nicht oder fast gar nicht mitgespielt, war aber immer dafür verantwortlich, eigentlich die Stimmung anzuheizen auf seinem Social-Media-Auftritt, sage ich mal. Also das war ja seine eigentliche Rolle, so ein bisschen so, ein bisschen Werbung zu machen für die Mannschaft,
ja.
sozusagen. Also das, man sieht auf jeden Fall schon, dass es halt für Spieler an sich eine sehr wichtige Plattform ist. Und ich habe eine Zahl gefunden, und zwar nutzen fast 80% aller Spieler, die jetzt bei der WM mitspielen, tatsächlich Instagram.
Okay, das ist
krass. Gefolgt von Twitter und dann von Facebook, aber halt 80% Instagram. Und sowieso Social Media hat eine wichtige Rolle, logischerweise, denn allen WM-Teilnehmern, die jetzt gerade an der WM teilnehmen, zusammengerechnet auf den Social-Media-Kanälen, folgen addiert 123 Millionen Menschen, ja. Das ist ja einfach schon mal eine Hausnummer.
Okay, das ist eine ziemlich krasse Leistung.
Ja, die mit den meisten Abonnenten sind dann auch die WM-Favoriten. Also ganz vorne Brasilien, Mexiko, England, Frankreich, dann Deutschland. Danach kommt dann auch noch Argentinien zum Beispiel.
Also ja, vielleicht eine kurze Zahl. Das deutsche Team, was unter die Mannschaft auf Instagram fungiert, hat 2,2 Millionen Follower. Im Vergleich dazu
unser bester Influencer.
Genau, und dazu vielleicht nochmal, jetzt wird's richtig krass, der brasilianische Superstar Neymar, der gestern unter anderem durch seine Theatralik im Spiel gegen Costa Rica aufgefallen ist und sich teilweise wie ein kleines Kind benommen hat, hat eine Followeranzahl, halte dich fest, von 96,1 Millionen.
Was?
Ja.
Wer hat denn so viel Follower? Niemand hat so viel Follower eigentlich.
Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar krass mit Justin Bieber.
Okay. Wow. Okay, das ist wirklich krass. Ich meine, klar, Brasilien ist natürlich eine absolute Fußballnation, wie wir jetzt auch gerade schon mal gesehen haben, wieder bei den Follower-Zahlen. Aber das ist wirklich schon krass.
Vielleicht zum Vergleich, Justin Bieber hat 100 Millionen.
Oh, wow. Also Neymar ist quasi der Justin Bieber des Fußballs.
Kann man sagen, ja.
An dieser Stelle ganz kurzer Hinweis nochmal. Wir nehmen natürlich heute am Samstag auf. Dementsprechend, wenn wir sagen gestern, dann ist es bei euch schon wahrscheinlich ein bisschen länger her.
Ja.
Je nachdem, wann der Podcast online geht.
Sehr guter Einwand.
Ja. Genau, was kann man dazu jetzt noch sagen? Ach genau, weißt du, für wen natürlich Social Media und Instagram und so weiter noch eine sehr wichtige Plattform ist? Nicht nur für die Spieler selbst.
Ich glaube...
Sondern auch. Warte mal.
Ich glaube zum Beispiel, also was mir aufgefallen ist, also ich muss sagen, ich habe sehr viel WM geguckt bis jetzt, gucke auch sehr viel Vorberichterstattung, gucke sehr viel Nachberichterstattung von den jeweiligen Spielen und mir ist aufgefallen, dass Social Media nicht erst seit dieser WM, aber auch bei dieser WM besonders stark in das TV-Programm eingebaut wird.
Inwiefern passiert das dann?
Teilweise ist es so, dass sie sich Insider-Infos über Social Media holen, also die Tweets der Spieler werden aufgegriffen, die Tweets der entsprechenden Mannschaften werden aufgegriffen, es werden Themen aufgegriffen, die rund um die WM kursieren und vielleicht in gewisser Weise was mit der WM zu tun haben, wie zum Beispiel jetzt das Twitter-Foto, wo ein ägyptischer Fan im Rollstuhl auf der Fanmeile 1,5 Stunden durch marokkanische Fans hochgehalten wurde und so das Spiel verfolgen konnte. Solche kleinen Sachen, finde ich, die werden auch in der Berichterstattung neben den Spielen und neben der Tatsache oder neben den Tatsachen rund um die Spiele immer wichtiger. Das sind diese kleinen Geschichten, die eben dieses ganze WM-Feeling auch noch ein bisschen mit ausmachen. Und teilweise ist es so, dass, also ich weiß nicht, ob du das ARD-Studio zum Beispiel kennst, wo dann zum Beispiel hier,
ist das eine Frage?
Ja, nö, ich gehe einfach mal stark davon aus. Die haben einfach diesen großen Tisch, wo die Experten und die Moderatoren.
Ach so, doch, ist es das, wo dann immer vorne auch so Spieler und so weiter hinprojiziert werden?
Ja, ganz
werden,
genau, sozusagen. Ganz ja, genau. Okay, genau. Und auf der linken Seite im Studio, musst du mal drauf achten, haben die noch ein kleines Tischchen, wo dann immer abwechselnd Matthias Obtenhövel oder andere stehen. Und die greifen unter anderem, wenn die dann eingebunden werden ins Programm, also die machen dann nochmal so einen kurzen Nachrichtenüberblick vom Tag und so, da greifen die aber auch nochmal explizit Social Media auf.
Interessant auf jeden Fall. Nee, ich kenne das habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Immer nur das direkte Gespräch vorne an dem Tisch oder die Spielanalyse, wenn dieser Typ reinkommt, der dann so mit seinem iPad da irgendwas macht und dann so die Spiellaufwege und so zeigt oder irgendwelche taktischen Situationen analysiert.
Das ist übrigens Holger Stanislawski.
Okay, ja, gut. Also du glänzt heute auf jeden Fall mit den Infos, ganz klar, oder mit dem Fachwissen. Aber es ist natürlich schon so, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen kleinen Geschichten rund um die WM, das wollen die Leute ja auch. Ja? Die wollen ja genau halt das Feeling mitbekommen und was so abgeht in dem Land und überhaupt. Und gerade sowas, wie du gesagt hast, wenn irgendwie anderthalb Stunden ein Spiel lang der Rollstuhlfahrer hochgehalten wird, sowas kommt natürlich super an. Und gerade Social Media bietet ja einfach die Bühne dafür. Weil sowas würde halt in der Regel, oder wäre früher halt eben nicht so in den
Fokus. Wäre untergegangen einfach.
Wäre untergegangen, ja.
Und ich finde, die WM-Berichterstattung lebt auch ein bisschen durch sowas. Und ich glaube, die WM-Berichterstattung wird auch gerade interessanter für Leute, die weniger mit dem Thema Fußball an sich zu tun haben und sich vielleicht nicht interessieren, aus welcher Reihe der Freistoß jetzt abgegeben wurde oder ob es ein Abseits war beim Pass von Stürmer X auf Y, sondern die finden auch sowas cool, dass eben ein bisschen Hintergrund, dass du mal Bilder aus der Kabine siehst. Wer stellt genau. Welcher Spieler stellt wie unordentlich seine Schuhe oder gibt's einen, der die Wasserflasche in die Ecke schleudert? Sowas kriegst du ja mit, teilweise durch Social Media. Vielleicht noch
da ein. Da sind wir aber schon bei dem Punkt auch wieder angelangt, weil da aus dieser Richtung kam ja auch ein bisschen das Thema oder die Themenidee heute für den Podcast, dass das Ganze eben auch nicht nur positive Vorzüge hat, sondern dass man tatsächlich auch ein bisschen so in die Privatsphäre der Spieler eindringt, sage ich mal. Auch wenn das vielleicht oberflächlich irgendwie geschieht, aber dass es eben alles nicht nur Vorteile auch hat.
Ja, da muss man aber abwägen, ist es von den Spielern vielleicht gewollt, dass man in die Privatsphäre einen Blick bekommt? Bei so Spielern wie Neymar, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Follower der hat. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ja,
schau mal nach.
Nicht der brasilianische, was rede ich? Der portugiesische. Werde ich jetzt mal kurz nachschauen.
Ja, check das mal. Ja, ich meine natürlich, wenn wir jetzt auch sagen, private Details, ist natürlich bei Leuten,
okay, die
eine Million Follower haben, weil, ganz kurz, das ist ja, will ich nur ganz kurz sagen, das ist ja alles kalkuliert in der Regel auf, oder oft auf jeden Fall.
Auf
ja,
jeden Fall.
Wie viele? Hau raus.
130 Millionen.
Ja, geil.
Und damit also nochmal, und damit glaube ich aus Fußballersicht die klare Nummer 1.
Bist du Fan?
Von Ronaldo?
Ja.
Nee, ich bin kein Fan.
Ich weiß genau, was du jetzt sagst.
Ich bin kein Fan von ihm. Aber
fußballerisch, muss man schon zugeben,
was drauf. Hey, ohne Witz, exactly. Es ist wirklich jeder. So, du kannst ihn mögen oder man kann ihn auch nicht mögen. Und ich finde auch manche Aktionen von dem ziemlich bescheuert und so. Der ist teilweise ein bisschen over the top und sein Selbstdarstellungszwang und sein Narzissmus übersteigt manchmal schon die ein oder andere Grenze. Aber wirklich, was der am Ball kann und wie der Tore erzielt, ich weiß nicht, du hättest nur mal das sehen
müssen. Ich hab Spanien gegen Portugal gesehen.
Spanien gegen Portugal, gutes ja, Beispiel. Da macht er halt kurz alle drei Tore, weißt du?
Ja, das muss ich ja auch zugeben. Also das war halt, also wenn, ich sag mal, wenn er jetzt einen Freischuss gemacht hat, dann warst du dir schon fast sicher, ja, der geht rein. Also so
wie der ist einfach war, eine fußballerische Maschine. Es ist einfach wirklich so. Und es gibt auch zurzeit einfach wirklich weltweit keinen, der besser ist.
Wie alt ist er jetzt? Gerade?
Ronaldo, ich glaube, der ist über 30 schon.
Ja, das ist krass. Also ist es vielleicht seine letzte WM?
Ja, vielleicht.
Also, weil zum Beispiel bei dem einen Argentinien-Spiel, da wurde auch immer schon gemutmaßt oder hat auf jeden Fall der Kommentator ständig gesagt, ja, Messi wird nächste Woche 31 und so, wer weiß, ob das jetzt nicht seine letzte WM ist und so. Ich finde es halt schon krass einfach, dass es halt, klar, ich meine, das ist ein Sport, ne, aber dass man halt quasi ab 30 schon so ein bisschen zu den alten
Du bist Hasen alt dann, ja. Im Fußball bist du alt. Heutzutage kommen die jungen Talente, die kommen ja teilweise mit 17, 18 in die Mannschaften. Und teilweise spielen die da, fangen die dann halt an, wirklich Bundesliga zu spielen. Wenn du das aus der Sichtweise betrachtest, bist du mit 31 oder mit 30, gehörst du schon. Zum Beispiel auch die deutsche Mannschaft. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat jetzt ein Durchschnittsalter. Die sind relativ erfahren, könnte man sagen, ja. Also, ich glaube, unser Durchschnittsalter geht zurzeit schon so an die 30 ran.
Okay, wie alt ist Manuel Neuer?
Manuel Neuer ist, glaube ich, 32 oder 33.
Denkst du, der wird dann nochmal eine machen danach?
Der hat gesagt, er macht es abhängig davon in dem Interview, wie er sich fühlt. Also wenn er sich körperlich noch stark genug fühlt und noch das Gefühl hat, dass die Mannschaft ihn braucht, Zitat Ende, wird er an der nächsten WM noch teilnehmen und natürlich, wenn er vom Bundestrainer berufen wird.
Vielleicht wird er dann auch bei der nächsten WM einfach Ersatztorwart sein, so wie Oli Kahn damals.
Das kann auch sein, ja.
Für Lehmann könnte auch sein. Aber glaubst du denn, dass man als Torwart da eine bisschen längere Karriere hinlegen kann, weil man eben nicht die ganzen Laufwege hat, weil man halt eben nicht die ganze Zeit sprinten muss und halt 90 Minuten übers Feld laufen muss?
Gutes Beispiel ist Gigi Buffon. Kennst du Gianluigi Buffon, den Torwart, den ehemaligen Torwart der Squadra Azzurra und von Juventus Turin? Ja. Der hat also ja sogar Champions League gespielt jetzt, bis er knapp 40 war.
Das ist ja
also man krass, sieht, okay. Es geht. Und der war auch noch körperlich topfit, hatte immer noch absolut klasse Reaktionen. Aus diesem Grund kann man sagen, ja, also rein theoretisch ist es möglich, vorausgesetzt, du bist körperlich fit, geistig fit und ja, deine Mannschaft braucht dich, glaube ich. Aber dann sollte dem als Torwart zumindest nichts im Weg stehen.
Ja, okay. Gut, dann mal zurück zum Thema ein bisschen mehr nochmal. Also mittlerweile ist es ja schon so im Netz, dass es immer wieder auch Shitstorms gibt oder böse Expertenkommentare, sage ich mal, über die sozialen Medien. Und zum Beispiel Müller hat jetzt gesagt, er würde sich halt wünschen, dass die Leute immer weniger so ins Persönliche gehen, wenn es um Kritik geht. Also dass es halt mehr konstruktiv ist, ja. Oder es ist ja schon so, dass die Spieler einfach enorm unter Druck stehen, da sie eben direkt öffentlich bewertet werden können und gegebenenfalls auch bloßgestellt werden, je nachdem. Und zum Beispiel Mats Hummels, der sagt zum Beispiel, dass die Kritik halt immer extremer wird auf Social Media. Und ich habe jetzt mal eine kleine Stichprobe gestern nur gemacht und ich fand aber überwiegend waren die Kommentare eher sehr positiv unter den Bildern. Zum Beispiel jetzt bei Mats Hummels, wo es dann hieß, Jungs, ihr packt das, ihr schafft das und so. Und ich habe nur wenige gefunden, wo es dann hieß, so, ja, weniger posten und mal mehr spielen oder mehr
hast
trainieren
du bei,
oder so.
Hast du bei...
Wie nimmst du das denn wahr?
Hast du bei... Also ein Thema, wo das gerade sehr aktuell ist, dieses ganze Kritikthema, ist erstens nach dem Deutschlandspiel gegen Mexiko, wo die Kritik doch sehr überbordend war. Einmal natürlich an der Mannschaft aufgrund der fehlenden Leistung. Dann gibt's aber noch ein zweites Thema, was das ein bisschen verstärkt. Das ist das Thema Özil Gündogan. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
Ja.
Ja. Das ist ein Thema, was sich sehr verselbstständigt hat, meiner Meinung nach. Und das Thema wird jetzt auch instrumentalisiert, um Spieler generell kritisieren zu können. Da geht's dann auch gar nicht mehr um Leistung, sondern da geht's um noch was viel Tieferes. Social Media ist ja eine Plattform, wo Leute einfach ungefiltert ihre Meinung loswerden können.
Ja.
Und so das ist. Nutzen viele Leute, um persönlich zu werden, um Leute anzugreifen, um ihre persönliche Meinung abzugeben, auch wenn die vielleicht sehr radikal ist oder von der Allgemeinheit der Gesellschaft ziemlich radikal wahrgenommen wird. Und deswegen hat sich das Thema Özil und Gündogan meiner Meinung nach auch ziemlich verselbstständigt, dahingehend, dass es gar nicht mehr darum ging, dass das Verhalten der beiden kritisiert werden sollte im Hinblick auf das Foto, was sie mit dem türkischen Präsidenten gemacht haben, sondern dass es einfach vielen Leuten grundsätzlich gegen den Strich ging, dass, also ist jetzt vielleicht auch eine These, wo ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, dass Spieler mit einem ausländischen Hintergrund vielleicht auch, die trotzdem schon lange in der deutschen Nationalmannschaft spielen, auch den deutschen Pass besitzen, aber trotzdem denen ein Dorn im Auge sind. Und das war jetzt einfach für die perfekte Chance, dass sie ihre Meinung mal äußern konnten, weißt du? Und deswegen, glaube ich, hat sich das Thema ein bisschen verselbstständigt, dahingehend, dass man von der Kritik an der Leistung oder an dem Verhalten der beiden Spieler zu einer Generalkritik an der Person selbst gekommen ist.
Ja, also du meinst, dass es auf jeden Fall rassistische Züge auch angenommen hat einfach, um die Leute dann auch so persönlich auf der Ebene zu treffen.
Genau, das war jetzt einfach für viele oder für manche Leute eine Gelegenheit, einfach mal guter jetzt Aufhänger. In die Wunde voll reinzugreifen.
Ja, gut, das ist halt sowieso ein generelles Problem auf sozialen Plattformen, das wissen wir ja alle. Ne? Es gibt immer so ein paar Leute, die aber eigentlich in der Minderheit sind, die aber dann auch gerne mal in mehreren Kommentaren so richtige Hasstiraden loslassen, aber dann immer von wegen so, ja, ist meine Meinung nur, bla bla, aber eigentlich total beleidigend sind.
Aber das Ding ist ja, da sieht man mal den Einfluss von Social Media. Durch dieses Thema unter anderem, Social Media, also jetzt grundsätzlich mal auf das Özil-Gündogan-Thema bezogen, aber auch auf die Kritik nach dem Mexiko-Spiel. Diese Meinungen prasseln ja auf die Spieler ein. Und die treffen die Spieler teilweise auch persönlich, wenn die beleidigend sind, weil keiner kann mir erzählen, dass während dem Turnier die Spieler die Kommentare unter ihren Bildern nicht lesen, ja. Die siehst du ja alle an ihrem Handy rumhängen und so. Und deswegen ist diese Kritik auch immer präsent. Und ich glaube, deswegen hat dieses ganze Thema Social Media auch eine riesige Macht, auch unter anderem auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft.
Aber wäre es dann nicht eigentlich, also das Logischste, wenn man jetzt sagen würde, gerade dann, gerade vielleicht zu WM-Zeiten, lässt man einfach die Finger komplett davon? Also es ist, ich meine, klar, die Leute, die wollen natürlich gerne das alles sehen und ein bisschen Insider-Infos bekommen und eben Bilder von hinter den Kulissen sehen. Aber wäre es nicht da perfekt die Empfehlung, wenn man sagt, wenn man den Spielern eben sagt, so, lass es mal jetzt für 4 Wochen einfach sein?
Ich glaube, dass es einfach nicht durchsetzbar ist.
Ja, wahrscheinlich.
Das kannst du heute nicht mehr sagen. Also, du konntest vielleicht früher sagen, in Zeiten, wo du das noch nicht so kontrollieren konntest, okay, ihr werdet jetzt mal von eurer Familie abgeschnitten, ab jetzt steht die WM im Vordergrund, ihr telefoniert auch bitte nicht mit zu Hause. Aber heutzutage kannst du das nicht mehr steuern, glaube ich.
Ja,
das stimmt. Das würde sich verselbstständigen. Und ob es positiv wäre, ich glaube auch, da muss man auch ganz klar sagen, da geht ja nicht nur Negatives von aus. Also Social Media hat ja auch eine riesige Chance.
Genau, ja, genau.
Die Mannschaft zu supporten, die Mannschaft zu unterstützen. Ja. Sei es auf Twitter, sei es durch die zahlreichen Kampagnen, die zum Beispiel auch von Mercedes-Benz gefahren werden, als offizieller Partner vom DFB. Mhm. Ich glaube, da kann auch ein Ruck durch die Mannschaft gehen, weil zum Beispiel gibt es ja auch genauso gut die Chance, jetzt die Spieler, so wie du eben gesagt hast, wieder aufzubauen, weißt? Also so hinter denen das Gefühl zu geben, ey, wir stehen hinter euch, scheiß drauf, ihr habt jetzt zwar ein Spiel völlig in den Sand gesetzt oder so, aber mein Gott, das war eine Generalprobe, ab jetzt beginnt das Turnier, überzeugt uns halt im zweiten Spiel.
Und davon mal ab, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, genau. Und es ist ja trotzdem auch so, dass die ja geschult werden da drin, ja, im Umgang mit den Medien generell, aber auch mit Social Media. Ich glaube, da wird halt eigentlich, also keiner der Spieler wird da wirklich Dinge eben ausplaudern, sage ich mal, oder irgendwas zeigen, das sie nicht zeigen sollten oder so. Also ich glaube, die werden da ja total gebrieft auch.
Ja, und die haben ja teilweise auch ein Management an der Seite stehen, die da auch beraten, also was sich vielleicht jetzt anbietet. Aber zum Beispiel gestern hat man schon wieder gesehen, wie schnell das gehen kann. Mats Hummels fällt heute wahrscheinlich aus. Also heute, vielleicht nochmal an alle, die den Podcast hören, heute ist das Deutschlandspiel, Deutschland gegen Schweden. Dementsprechend aufgeregt sind wir auch. Der Puls ist jetzt schon am frühen Morgen bei circa 480. Und genau, ja, heute Abend entscheidet sich's einfach. Und gestern kam dann die leicht ernüchternde Nachricht, dass Mats Hummels aufgrund einer Halswirbelverletzung, glaube ich, für das heutige Spiel ausfallen wird. Und wirklich, keine Ahnung, halbe Stunde später oder so war eine Insta-Story von ihm drin, wo man ihn mit traurigem Gesicht sieht und drunter stand auf Englisch sowas wie aktuelle Stimmung. So, ja. Also da sieht man mal, wie schnell das geht, weißt du, und wie begleitend das es auch einfach ist für Themen rund um die Nationalmannschaft. Also ich glaube, dass da einfach eine enorme Macht dahinter steht und enorme Kraft, positiv wie negativ.
Wie vielen deutschen Nationalspielern folgst du denn auf Instagram persönlich?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich schätze
also
mal...
Also ich kann direkt mal sagen, ich folge ja keinem.
Wirklich nicht? Also. Folgst du auch nicht dem
Deutschen? Ich sehe das im Stream manchmal so, aber also bei den in der Suche, aber ich folge keinem.
Folgst du auch nicht dem DFB-Team?
Nee.
Mach das gefälligst.
Ich überleg's mir nach dem Podcast.
Ja, also ich folge, glaube ich, Neuer, ich folge Toni Kroos, ich folge Özil, ich folge Reus, ich folge Müller, also schon ein paar.
Und wer sticht deiner Meinung nach am meisten hervor?
Also Müller ist
oder wer gefällt dir
Müller ist auf Instagram eigentlich genau wie im echten Leben, so ein bisschen der Spaßvogel. Marco Reus macht es ein bisschen bedachter, glaube ich. Der ist nicht so ein ganz großer Spaßvogel, der hält sich da eher ein bisschen bedeckter und postet mehr rund um das Thema Fußball generell, also zum Beispiel auch Werbungen mit Puma. Mats Hummels ist auch ein ziemlicher Social-Media-Profi, der postet einerseits viel um den Verein und die Mannschaft, wo er spielt, aber auch schafft es immer wieder private Anekdoten da einfließen zu lassen, also private.
Können wir da ganz kurz nochmal gerade bleiben bei Mats Hummels?
Ja.
Da war ja zum Beispiel, ich glaube, das war auch im Rahmen der letzten WM oder war es die EM, wo seine Jetzt-Frau, seine Jetzt-Ehefrau ja auch viel Hate abbekommen hat, sage ich mal.
Viel kritisiert wurde, ja. Kati also, Hummels hat damals ja ein Special gemacht für RTL, soweit ich mich erinnere.
Ja, also sie war auf jeden Fall auch in den Mainstream-Medien irgendwie vertreten, mit irgendeiner Rubrik oder Kolumne oder so.
Genau, ich glaube, die hatte eine Rubrik auf RTL, wo sie einfach ein bisschen aus der Sicht einer Spielerfrau, glaube ich, berichtet hatte.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hoffentlich.
Sowas in der Richtung war das auf jeden Fall.
Und da wurde sie sehr stark als ziemliches Dummchen dargestellt und auch kritisiert.
Wie ist das heute? Also ich weiß, ich habe auch schon mal auf Instagram zum Beispiel Bilder von ihr gesehen oder auf irgendeiner anderen Plattform und da waren aber auch viele ermutigende Kommentare, sage ich mal, von Fans.
Ja. Sie ist mittlerweile ja auch Mutter.
Ja,
okay. Ich glaube, deswegen ist es diesbezüglich wieder ein bisschen zurückgegangen, also dieses ganze Thema. Also ich glaube, sie hatte auch ein bisschen draus gelernt, dass das vielleicht ein bisschen zu offensiv war und vielleicht auch ein bisschen falsche Signale ausgesendet hat, von wegen so, ja, ich bin hier die Spielerfrau und ich habe so totale Ahnung und eigentlich bin ich aber total dumm. So nach dem Motto kam das da damals rüber oder ja, wurde gut, es von vielen, wurde es so wahrgenommen zumindest.
Ich denke mal, genau wie du gesagt hast, hat sie daraus gelernt vermutlich und ich glaube, wenn da RTL kommt oder sonst irgendein Sender und der dir eben anbietet, dass du sowas, so eine Rubrik bekommst, da sagt man ja auch nicht nein, glaube ich. Und dann hat sie aber erstmal gemerkt tatsächlich, was für eine Reichweite und welchen Einfluss das hat.
Ja.
Ja.
Vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, was ich auch gesehen habe in der TV-Berichterstattung. Nach den Spielen haben die Sender teilweise eine Rubrik, wo es darum geht, dass die Highlights nochmal durchlaufen und aber zu den Highlights Tweets eingeblendet werden, die zu den Highlights passen. Also zum Beispiel, weißt du, wie ich meine? Also da werden so im Hintergrund werden so leicht vermilcht die nochmal ein paar Highlights gezeigt und dann werden aber immer die passenden Tweets eingeblendet oder Facebook-Kommentare, die von den Twitterern oder Facebook-Usern zu diesem Zeitpunkt gepostet wurden. Das finde ich auch ganz interessant, dass sie das damit nochmal ein bisschen unterlegen und nochmal ein bisschen mehr Meinungen und Stimmungen.
Also die suchen dann dementsprechend die passenden aber raus, denke ich mal. Also die filtern das vorher.
Also ein Beispiel war jetzt zum Beispiel, okay, sprachlich bin ich sehr stark.
Es ist noch früh.
Es ist wirklich früh. lass mich nicht lügen. Es gab einen Spieler, der ist super langsam vom Feld gelaufen und hat da ziemlich den Unmut der Zuschauer auf sich gezogen. Also ich glaube, die Mannschaft hat geführt und der Spieler hat sich dann noch von allen Mitspielern verabschiedet, ist vom Feld geschlichen und hat so der gegnerischen Mannschaft ein bisschen die Chance genommen, halt gleich weiterzuspielen, weißt. Und dann kam halt ein Post, der sagte dann sowas wie Spiel zu Ende, Pressekonferenz und Spielerinterviews abgehakt, weiß eigentlich, ob bla 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 jetzt schon den Spielfeldrand erreicht hat. Sowas halt. Mit solchen Posts zum Beispiel, werden dann halt solche signifikanten Situationen herausgehoben und dann eben mit diesen Social-Media-Beiträgen nochmal ein bisschen unterlegt.
Ich meine, ich finde das ja an sich auch witzig, ja. Also solche Kommentare, das ist ja auch nicht böswillig oder so, das sieht man ja auch oder merkt man ja beim Lesen. Aber es ist trotzdem einfach krass. Also ich meine, früher wäre das, da hätten sich alle vom Fernseher aufgeregt, aber ansonsten hätte das halt sonst keine Bewandtnis gehabt. Oder hast du auch, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das jetzt war, aber das war vor kurzem erst, da hat jemand einen Einwurf gemacht und wollte einen ganz coolen Salto-Einwurf machen. Also Salto machen am Spielfeldrand und dabei einwerfen.
Ja.
Hat es aber irgendwie verkackt und musste dann nochmal neu ran.
Ja. Habe ich gesehen.
Also, und das hat dann auch ein bisschen so, war dann auch so ein bisschen.
Sowas geht halt dann viral, so gell? Weil es halt so total irgendwie was Außergewöhnliches. Oder was vielleicht auch, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, was auch ziemlich viral gegangen ist, war ein Bild von japanischen Fans.
Mhm.
Nee, also, Fans im Allgemeinen gelten ja teilweise als sehr laut, manchmal ein bisschen ruppig. auch vielleicht.
Schön beschrieben.
Bisschen unter Alkoholeinfluss stehend, dementsprechend auch ein bisschen lauter. Aber da gab es dann einen absoluten Gegenentwurf zu, und zwar haben die japanischen Fans nach ihrem Spiel ihre komplette Tribüne aufgeräumt.
Wirklich?
Ja, und haben da riesige Müllsäcke mitgebracht und haben ihre Tribüne leergeräumt und aufgeräumt.
Also war das eine geplante Aktion quasi von
und denen? Haben die auch schon bei der letzten WM gemacht. Und das Ding ist, die haben die dann gefragt, warum die das machen, und die haben gesagt, für die ist es einfach selbstverständlich, dass wenn man irgendwo zu Gast ist, dass man das dann so sauber verlässt und so.
Das ist ja richtig geil, oder?
Genau, und sowas wurde dann auch, das wurde ungefähr von 1000 Millionen TV-Stationen aufgegriffen, und es ist im Internet auch komplett viral gegangen, muss man nachschauen.
Mache ich mal auf jeden Fall. Ja, vielleicht nehmen sich ja andere ein Beispiel daran und werden das
dann auch
machen. Aber ich finde es trotzdem krass. Also, ich meine, da sind ja, okay, Leute aus einer derselben Nation kommen da in ein anderes Land, okay. Aber dass die sich dann koordinieren, sage ich mal auch, oder dass alle den Gedanken dann fassen, ja, wir bringen jetzt hier unsere Müllsäcke mit und räumen hier mal auf und so, ist eigentlich total bemerkenswert, oder? Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass die tatsächlich so tief in ihrem nationalen Bewusstsein irgendwie bestimmte Prinzipien verankert haben, oder?
Ja, so ist es auch. Und das Lustige war, dass zum Beispiel sich die Fans vom Senegal daran Beispiel genommen haben, und beim Spiel am Tag danach haben die auch ihren Block aufgeräumt. Also das fand ich halt, cool. Das ist halt eine richtig coole Aktion, weißt du?
Ja, genau so muss es dann sein.
Ja.
Cool, ja, aber genau solche Dinger würde man halt eher weniger mit. Also gut, das hätte man auch so mitbekommen noch in der Prä-Social-Media-Zeit, glaube ich. Aber trotzdem würde es halt dann nicht viral gehen sonst.
Gutes Beispiel ist vielleicht auch das Team Island. Um das Team Island wird ja ein riesiger Hype gemacht, grundsätzlich.
Ja.
Team Island ist so.
Eigentlich. Warum? Eigentlich nur, weil die irgendwie so cool und nett und witzig sind, oder?
Ja, genau. Und weil die halt
immer ein Lächeln auf den Lippen hat.
Weil die halt von einer kleinen Insel kommen und insgesamt nur 300.000 Einwohner haben, das ganze Land. Und davon allein jetzt schon wieder 10% des Landes. Also man sagt, dass ungefähr 30.000 isländische Fans zur WM gefahren sind. Und damit
Da kann man auch noch mal sagen. Und 99,6% oder so des ganzen Landes haben quasi dann auch zum Spiel eingeschaltet, ne? Oder die auf jeden Fall vom Fernseher saßen.
Genau, und das Ding ist halt, bei denen machen halt teilweise komplett Behörden zu. Es finden keine Trauungen und Gottesdienste mehr statt, weil einfach keiner Bock da drauf hat, weißt? Aber das ist halt sowas, das kriegst du halt sonst nicht mit. Und das ist halt sowas, zum Beispiel hat das Team auch, das Team wird sowieso seit der letzten EM auch einen riesiger Hype gemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses Hu kennst, wo die immer dann alle so stehen und dieses Hu machen.
Ja, doch.
Das ist ziemlich viral gegangen.
Sympathieträger auf jeden Fall.
Genau, und das Land ist seitdem einfach ein ziemlicher Sympathieträger geworden, weil die halt über dieses typische Fußball hinausgehen und einfach auch als Persönlichkeit, als Teampersönlichkeit einen sehr positiven Eindruck insgesamt auf das ganze Turnier machen, weil da eben nicht nur der Fußball im Vordergrund steht, sondern eben auch so, die sind echt super nette Typen. Und das Ding ist ja zum Beispiel, der Torwart von denen, der ist einfach noch Werbefilmer, ja. Also die können teilweise von können teilweise von ihren Gehältern gar nicht leben.
Und der Trainer ist Zahnarzt, glaube ich, oder?
Ja. Und solche Geschichten, weißt du, das macht es halt aus, dass halt, wenn so ein Team dann gegen Argentinien spielt, wo Messi, keine Ahnung, pro Jahr, was weiß ich, mit seinen Werbeverträgen 80 Millionen Euro verdient, dann siehst du halt mal die Unterschiede, und sowas macht halt ein WM-Turnier auch aus.
Aber ich schätze mal, dass es ja bei denen dann irgendwann auch in die Richtung geht, oder? Also ich meine, ich finde immer, Island erinnert mich immer so an die Färöer-Inseln, weil es da auch so war, dass die quasi nur als Zweitjob immer Fußballer waren, so in der Richtung. Aber das hat jetzt schon ganz andere, krasse Züge angenommen.
Ja, ist so.
Aber trotzdem, so wie das jetzt abläuft im Moment, wird es ja bei denen irgendwann auch so sein wahrscheinlich, dass die da horrende Summen irgendwann verdienen. Weil Fußball wahrscheinlich immer wichtiger wird bei denen.
Zum Beispiel auch noch ein Beispiel war, die Isländer haben vor dem Spiel gegen Nigeria, der nigerianische Torwart ist an Krebs erkrankt, kurz vorm Turnier. Mhm. Da haben die dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, haben die so ein Teambild gemacht, wo die so ein Trikot hochhalten mit dem Namen von dem Torwart und dem dann gute Besserung wünschen und so. Und sowas, weißt du, das wurde dann halt über die interne oder über die Instagram-Seite des Teams Island eben verbreitet auch. Wurde dann natürlich auf Twitter geteilt von dem Torwart nochmal und so. Und sowas schafft halt, weißt du, das schafft einfach Sympathie, irgendwie Reputation für das ganze Team. Und es ist halt irgendwie geil, weil das halt dann ein bisschen über den Sport hinausgeht und eben auch so ein bisschen so dieses Thema Wertigkeit im Vordergrund steht. So Werte vermitteln, die ja für den Fußball auch eine große Rolle spielen.
Ja, so der menschliche Aspekt ist ja sowieso immer ganz wichtig, auch beim Fußball. Es geht ja um Emotionen. Emotionen.
Genau.
So. Emotionen. Es ist einfach schwierig. Es ist einfach früh und Emotionen ist ein sehr schwieriges Wort auch.
Ohne Witz. Ich glaube, wir haben innerhalb von, 35 Minuten, wie der Podcast gerade läuft, haben wir, so viele Worte wie noch nie zuvor in einem Podcast gesagt.
Ja, du auf jeden Fall. Also ich bin ja der Fragensteller. Ich bin ja so der, ich gebe ja immer die Anstöße, damit ich selber nicht, also ich habe ja selber nicht so viel zu sagen dazu, deswegen.
Aber es ist auch vielleicht mal ganz interessant aus einer Sicht, wenn jemand nicht so krass in diesem Thema Fußball drin ist, so diese ganzen Wahrnehmungen. Das würde mich noch voll interessieren.
Ja, du hast ja jetzt schon so ein Bild bekommen. Ich bekomme, war dadurch, dass ich halt diese ganzen Social-Media-Auftritte und Kanäle nicht verfolge, bekomme ich halt solche Dinger wie dieses Bild, wie du gerade, das du gerade erwähnt hast, bekomme ich halt nicht mit. Oder auch das mit den japanischen Fans, die dann aufräumen und so. Das habe ich halt alles nicht mitbekommen, weil ich das nicht so intensiv verfolge wie du eben. Aber ich kann mir vorstellen, dass du, sobald du dein Instagram aufmachst, dass halt du sofort wieder irgendwie 3 neue Bilder wieder hast vom deutschen Team allein. Und dass du das einfach, dass du in deiner Filterblase quasi auch ganz andere Sachen als ich mitbekommst. Ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar ist ja jetzt die Kritik immer bei der WM momentan, dass es so wenige Tore gibt, ja? Oder dass das typische WM-Ergebnis immer so 1-0
zum Beispiel. Das stimmt. Ist. Voll gut beobachtet. Und,
ich habe es beobachtet, aber die Kommentatoren haben das ja, also bei einem Spiel gestern war das, glaube ich, Oliver Schmidt, der Kommentator. Ich glaube, so heißt er. Der hat das ganz oft wieder kritisiert, dass es halt irgendwie, kein Flow gibt im Spiel und so weiter und dass so wenig Tore fallen. Und das nehme ich auch so wahr, auf jeden Fall. Ich meine, klar, Deutschland gegen Mexiko, da war es sowieso ganz schlimm, da war irgendwie gar kein Flow drin. Aber ich habe auch gestern noch gesehen, was war das?
Brasilien. Genau,
Argentinien gegen, wen haben die gespielt?
Kroatien, aber das war vorgestern.
Aber da war es ja zum Beispiel so, dass die Kroaten einfach extrem viel gefoult haben und die Argentinier dann irgendwann auch und dadurch kam halt zum Beispiel gar kein Flow zustande, aber gut, das war jetzt dann auch einfach so spezifisch, weil die so oft so viel faulen oder sag ich mal ein hartes Spiel irgendwie gespielt haben. Aber nimmst du es auch so wahr?
Ich nehme das absolut auch so wahr. Das ist auch, glaube ich, für die Veranstalter der WM und für Zuschauer sowie Fernsehstationen, die das ausstrahlen, ein gar nicht so unerhebliches Problem, weil die Wahrnehmung der Spiele auch einfach nicht so krass ist dadurch. Also ich glaube, es gab in diesem Turnier bis jetzt vielleicht 2 Highlights, grob gesagt. Dazu gehört einmal das 3-3 von Portugal gegen Spanien, wo Ronaldo allein 3 Tore gemacht hat und was ein ziemliches Hin und Her war. Und da kann man vielleicht noch das von dir gerade angesprochene 3-0 der Kroaten gegen Argentinien zurechnen. Ansonsten ist es wirklich so, wie du sagst, dass die Spiele teilweise sehr knapp ausgehen, dass sich die Mannschaften über einen großen Zeitraum hauptsächlich neutralisieren. Und dementsprechend auch kein großer Spielfluss zustande kommt. Und dadurch lässt sich auch erklären, warum die Spiele teilweise auch meistens mit sehr niedrigen Ergebnissen zu Ende gehen. Und was noch dazu kommt, ist, dass viele Tore, ich glaube, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind es knapp die Hälfte aller Tore, sind durch Standardsituationen entschieden worden. Also,
langweilig,
genau. Also Tore aus dem Spiel heraus, also schön rausgespielte Tore, wo man vielleicht auch mal absolutes Können oder mal einen Hackentrick sieht oder so, waren bis jetzt sehr arg Mangelware. Da war zum Beispiel die WM im Jahr 2014, wo wir Weltmeister geworden sind. Da sind wir ins Turnier gestartet. Lass mich nicht lügen, oder war das die EM? Auf jeden Fall, bei einem der letzten 2 Turniere sind wir in die EM oder WM gestartet mit einem 4-0 gegen Portugal. Weißt du, da ging halt...
Stimmt. Das war halt eine Ansage einfach
auch. Das war eine mega Ansage und alle waren dann absolut im Fieber.
Ich glaube, es war die WM, ja.
Genau, aber was man vielleicht noch sagen kann, wer bis jetzt auch noch echt überzeugt, auch spielerisch, sind die Russen.
Ja?
Ja. Okay.
Die haben auch irgendwie am Eröffnungsspiel auch so 4-0.
5-0 haben die das Eröffnungsspiel 5-0. Gewonnen und das zweite Spiel haben die, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben das zweite Spiel auch 3-0 oder
aber,
so.
Aber weißt du noch, Saudi-Arabien, da haben wir doch irgendwie bei der WM 2002 im Eröffnungsspiel, aber unser erstes Spiel war gegen Saudi-Arabien, 8-0, glaube ich, auch gewonnen, damals.
Das kann sein, ja. Boah, ja, das weiß ich schon
da, gar nicht. Da erinnere ich mich noch dran, weil das einfach so ein Feuerwerk, so ein Torfeuerwerk war.
Aber ja, es war nicht die WM-Qualifikation, oder?
Nee. Ich meine, das war das erste Deutschland-WM-Spiel 2002, meine
ich. Okay, ja, das kann sein.
Ja.
Da war ich 2, deswegen kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Das stimmt doch gar nicht. Das war meine erste WM, die ich wirklich bewusst verfolgt habe. Da war ich 8 oder so wahrscheinlich. Kann man einfach super leicht ausrechnen.
10 war es,
ja. Ich, das Gefühl, meinst du, es liegt vielleicht auch daran, dass die wenigen Tore und so weiter und diese Müdigkeit irgendwie.
Langatmigkeit.
Dass das Feeling so fehlt. Meinst du, es liegt auch einfach daran, dass Russland jetzt das Gastgeberland ist? Also, dass auch politisch quasi das irgendwie...
Dass da ein bisschen so der Kick fehlt, meinst du?
Ja, irgendwie schon. Zum Beispiel auch, ich habe jetzt bei dem Spiel gesehen, nach der Halbzeit war dann die halbe Tribüne noch aus irgendeinem Grund leer. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Das ist meistens so, dass die Leute noch an den Bierständen und beim Essen stehen. Du musst mal gucken, eine Viertelstunde nach der Halbzeit, also wenn das Spiel wieder begonnen ist, sind die Tribünen meist wieder voll. Das liegt meistens dran, dass die Leute noch auf Toilette sind oder sich ein Bier holen sind oder noch bei den Essenständen anstellen.
Also das ist ganz normal.
Das ist normal.
Das ist meine These mit Russland.
Ja, das kann sein, dass es einen gewissen Einfluss darauf hat. Da möchte ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich das nicht so ganz einschätzen kann. Aber eigentlich hat die Geschichte gezeigt, dass es auch meist in Ländern funktioniert hat, wo vielleicht die politische Lage nicht ganz so hervorragend aus westlicher Sicht war, sage ich jetzt mal. Aber da hat es meistens trotzdem funktioniert. Also zum Beispiel in Südafrika. Südafrika war ja auch ein Land, was erstmal schon mal ein komplett anderes Flair hat als Russland, sag ich mal.
Total. Also das war dieses so, das Aufbrausende und
dieses halt Aufbrausende, alle haben Bock drauf. Voll Stimmung und alle Uwe drehen Seele. Komplett durch, alle sind total Fußball begeistert und alle leben halt nur für diesen Sport. So war dieses Motto, ja. Aber trotzdem war da zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da war ein riesiges Thema Kriminalität. Und dass die Mannschaften nicht alleine aus dem Teamhotel gehen sollen, weil die überfallen werden. Da haben die über Mordraten geredet. Irgendwelche Fans sind überfallen worden. Keine Ahnung, sowas. Das wurde aber in Südafrika übertüncht, weißt du, durch den Sport. Und da war trotzdem diese absolute Stimmung. Wohingegen in Russland bis jetzt gelingt es meiner Meinung nach noch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob die Leute da mit einer größeren Grundskepsis hingefahren sind, gerade die ausländischen Fans. Also ich habe ein paar Interviews gesehen von ZDF, wo die deutsche Fans interviewt haben, so nach dem Motto, und ist es denn jetzt hier in Russland genauso schlimm, wie ihr euch vorgestellt habt? Da war aber die einhellige Meinung eigentlich, nö, wir sind hier super freundlich willkommen geheißen worden, die Leute sind nett, die Stimmung ist eine gute. Aber vielleicht hängt es immer noch so ein bisschen auch bei uns als westlicher Welt so als Schatten über dieser WM, weißt? Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es die Teams daran hindert, gut Fußball zu spielen. Aber ich glaube, dass es die Wahrnehmung der WM vielleicht in einer gewissen Weise beeinflusst.
Vielleicht ist es aber auch so, wenn jetzt irgendwie doch mal mehr Stimmung aufkommt oder mehr Tore fallen sollten und dadurch die Stimmung gehoben wird, vielleicht schlägt das Ganze dann auch doch noch mal um.
Genau, man muss ja auch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir in einer Phase von der WM, wo einfach die Gruppenphase dominiert. Die Gruppenphase ist einfach der uninteressanteste Teil von der WM, sage ich jetzt mal. Weißt, da geht es darum, wer sich qualifiziert, um weiterzukommen ins Achtelfinale. Und ab dem Achtelfinale, so es zeigt auch ein bisschen so meine Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, da kommen dann die K.O.-Spiele, weißt, da geht es um alles. Und da geht dieses ganze Psycho-Thema los hier, die fangen an zu sticheln, schon zwei Wochen vorm Spiel, keine Ahnung. Und da wird es dann auch wichtiger. Wohingegen jetzt ist es noch so ein bisschen, es geht halt für jeder Spiel so ein bisschen seinen Stiefel runter, versucht halt sein Bestes zu geben und sich zu qualifizieren.
Ich finde immer sehr schön, so oder am besten eigentlich so die Achtelfinalphase, weil da sind noch sehr viele Teams mit am Start und trotzdem geht's halt schon um was.
Das ist so, ja.
Und später werden es ja immer weniger Teams und ich finde, dann wird halt auch so von meinem Gefühl her so das Interesse einfach geringer, wenn da halt die eigene Mannschaft nicht mehr dabei ist zum Beispiel. Ist auch normal, ist ja ganz normal. Genau, wir haben jetzt gleich schon eine Dreiviertelstunde rum vom Podcast. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung.
Yes, und zwar, man kann es, man kann es beschreiben als, wir sind quasi in Russland.
Man kann es beschreiben als, wir haben einfach sau viel Glück.
Und wir haben einfach einen saugeilen Kumpel. Der
was gebracht hat. Ja, willst du es erzählen? Willst du es anteasern? Willst du jetzt mal ankündigen? Dann kommt es nämlich jetzt gleich.
Ja, unser guter Freund Hippo, a.k.a. Ibrahim Naber.
Den ihr ja auch schon aus einem Podcast kennt.
Genau, der ja sich sogar schon mal wörtlich äußern durfte bei uns. ist unser Reporter in Russland.
So sieht's aus, genau.
Sag ich jetzt mal. Und begleitet die WM in Russland für das Medium Die Welt.
Genau, und er ist da auch bei den Spielen zugegen, aber hauptsächlich dort, um, glaube ich, Hintergrundberichterstattung zu betreiben aus Russland. Reist auch durch das ganze Land und schickt auch mal die ein oder anderen sehr interessanten Bilder. Und wir haben ihm halt diverse oder einzelne verschiedene Fragen gestellt.
Die auch mit dem Podcast hier zusammenhängen,
Und mit der WM und dem Thema Social Media.
Und dementsprechend hatte er die Chance oder hatten wir das Glück, dass er die Fragen beantwortet hat. Und teilweise auch sehr umfangreich beantwortet hat. Und da freuen wir uns einfach, jetzt nochmal wie ein kleines Interview euch zum Besten zu geben, wo wir eben ihm die Fragen stellen.
Genau. Und das hört ihr also dementsprechend jetzt. Also viel Spaß dabei.
Also zur Frage, wie ich die Berichterstattung zur WM in Deutschland wahrnehme. Ich bin hier in Russland und reise ja selbst für Welt durchs Land und darum bin ich immer am Recherchieren und viel unterwegs. Ich beobachte das also auch nur aus der Ferne. Aber was ich mitbekomme ist, dass es natürlich einen ganz großen Fokus auf diese WM gibt in allen großen Zeitungen. Auch wir von Welt, aber auch ganz viele andere haben mehrere Reporter hier in Russland und stationiert. Wir reisen durchs Land, wir berichten von den Spielen, aber auch natürlich über die Menschen und über die Leute. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, diese ganz große WM-Begeisterung ist bislang eben noch nicht in Deutschland angekommen. Also ich meine diese WM-Begeisterung, wie wir sie 2006 oder auch 2014 hatten. Das kann sich aber noch ändern. Aber natürlich beeinflusst sowas auch ein bisschen die Berichterstattung. Trotzdem sind die Zeitungsseiten voll, trotzdem gibt es online jeden Tag Dutzende Artikel auf den verschiedenen Portalen zum Thema. Also ich glaube, was sich eben gewandelt hat, ist der Fokus oder wirklich die stärkere Fokussierung nochmal auf online und auf Social Media. Also jede Pressekonferenz wird live gestreamt, Reporter twittern aus den Pressekonferenzen nahezu jedes Zitat von Trainern oder von Spielern. Also es ist einfach so quasi Aufgabe geworden, von uns schneller zu sein und uns breiter aufzustellen, auch online. Und das kann man, glaube ich, ziemlich gut sehen bei diesem Turnier.
Und wie nimmst du die Berichterstattung in Russland selber wahr im Moment?
Naja, das Lustige ist, dass diese WM in ganz vielen Teilen von Russland fast unsichtbar ist. Also ich war am Anfang in Sibirien unterwegs und bin dort auch wirklich über 1000 Kilometer durchs Land gereist. Und dort, selbst in Millionenstädten wie Omsk, ist diese WM eigentlich im Straßenbild nicht zu sehen. Es gibt keinen Banner zum Public Viewing. Es gibt kaum Begeisterung auf den Straßen auch für das Turnier. Also das ist schon eine WM, die sehr zentralisiert auf diese WM-Standorte ist. Das ist so meine Wahrnehmung. Und was die Berichterstattung angeht, also natürlich wird die WM auch hier im Fernsehen gezeigt und natürlich gibt es hier auch Public Viewing und gibt es hier auch in den Zeitungen jeden Tag Berichte dazu. Aber ich würde nicht sagen, dass das diese Dimension annimmt oder angenommen hat, wie es wir aus Deutschland 2006 kannten oder wie wir es auch bei der WM 2014 erlebt haben. Also die Russen selbst sind eben nicht so fußballfanatisch, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Viele Russen beschweren sich auch über oder viele einfache Russen aus der Mittelschicht beschweren sich auch darüber, dass einfach Milliarden von Euro in Stadien und dunkle Kanäle geflossen sind und bei der normalen Bevölkerung davon recht wenig ankommt. Das ist ja eh eine Frage, was am Ende eigentlich mit diesen ganzen Millionen, Milliarden Bauten der WM passiert, die ja eigentlich keinen Nutzen mehr haben danach. Also die Berichterstattung hier hat natürlich auch dann wieder was mit der Begeisterung im Volk zu tun, und die Begeisterung hält sich echt in Grenzen. Es kann sein, dass wenn Russland jetzt weiterkommt, wenn die wirklich hier ins Viertelfinale vorziehen, dass dann hier nochmal ein ganz großer WM-Hype ausbricht. Aber bislang gibt es Fanfeste in den WM-Standorten, gibt es natürlich auch Touristen aus anderen Ländern, die hier eine Großparty machen, aber im Land selbst, bei der Bevölkerung selbst, hält sich das in Grenzen.
Wie sieht es aus? Nimmst du selber vielleicht auch Einschränkungen wahr in deinen Möglichkeiten der Berichterstattung in Russland?
Ich nehme keine Einschränkungen in der Berichterstattung bislang wahr. Das war ein großes Thema, und wie es um die Pressefreiheit in Russland in den vergangenen Jahren stand und immer noch steht, das weiß man. Journalisten werden hier, oder kritische Journalisten, werden hier eingeschränkt in ihrer Arbeit sehr oft. Sie werden zum Teil sogar hinter Gittern gebracht. Aber also wir hier während der WM oder ich hier während der WM habe nichts an Einschränkungen bislang erlebt. Ich durfte überall hin, wo ich berichten wollte. Ich habe auch von meiner Redaktion keinerlei Vorgaben. Ich kann frei berichten, was ich hier sehe und was ich erlebe. Und darüber bin ich natürlich auch sehr froh. Also es gibt keine Repression, es gibt keinen Versuch der Beeinflussung von irgendeiner Seite. Und das kann ich zumindest jetzt für meine Berichterstattung sagen. Ich hatte auch im Vorfeld der WM einige durchaus kritische Artikel über die WM-Organisation geschrieben, also über die Toten und über die Bedingungen auf den WM-Arbeitsbaustellen, unter anderem, oder auch über den Aspekt Sicherheit, wo es ja auch zumindest einige umstrittene Entscheidungen der russischen Regierung gab. Aber ich kann hier frei arbeiten, und bislang gibt es keine Einschränkungen, und ich bin froh, dass das so ist.
Wie ist denn dein Gefühl, wie nimmst du den Zusammenhang zwischen Meinungsbildung und Social Media allgemein, aber jetzt auch im Hinblick auf die WM wahr?
Also ganz klar ist, dass es leider viel zu viele Menschen gibt, die echt nur noch in ihren Filterblasen leben. Das ist kein Phänomen der WM, sondern das ist natürlich ein Phänomen, was es schon seit vielen Jahren gibt. Aber das verstärkt natürlich auch die Wahrnehmung und so das Bild, was von Russland dann entsteht, wie von ganz vielen anderen Ländern auch. Ich habe es persönlich erlebt, also ich habe ein Interview mit dem Autor Wladimir Kaminer, Russendisco, geführt im Vorfeld der WM, und ich habe das dann natürlich auch gepostet auf Facebook, auf meinem privaten Kanal, und ich habe dann erlebt, dass innerhalb von einer Stunde da wirklich 19 Menschen ankamen, die unter meinem Beitrag sehr, 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 sehr drastisch und kritisch kommentiert haben. Also das hatte schon fast etwas von einer organisierten Aktion. Also so ein bisschen von einem Bot-Klassentreffen. Den Eindruck hatte ich zumindest am Anfang. Selbst wenn es nicht so war, den Eindruck hatte ich. Und dann habe ich natürlich auch mal selbst am eigenen Leib erfahren, wie das sein kann. Und man kommt eben recht schnell in Shitstorms, man kommt recht schnell auch in Kritik oder auch in den Fokus, wenn man hier über Russland und die WM berichtet, und auch wenn man über die Themen berichtet, die jetzt weg vom Fußball sind. Und klar, also Social Media verstärkt Meinungen, kann Meinungen beeinflussen, das beobachtet man auch bei der WM. Ja, auch noch zwei, drei Sätze einfach zur
Bedeutung von Social Media für Reporter oder auch für, ja, für Verlage. Ich glaube, dass Social Media einfach Verlagen da dabei helfen kann, A, Reichweite zu bekommen und B, natürlich auch ihr Profil zu schärfen. Und ja, das sieht man ja auch, alle großen Zeitungen und Verlage sind mittlerweile auf den verschiedenen Kanälen unterwegs. Also wirklich freimachen kann sich da ja keiner von, und das ist auch gut so. Die einzige Gefahr, die man natürlich sieht und die auch ich in gewisser Weise sehe, ist, dass man halt einfach eine zu große Abhängigkeit schafft von Social Media Kanälen. Das heißt, ist es dann irgendwann so, dass Artikel quasi nur noch eine richtig gute Reichweite erzielen, wenn sie von Apple News geteilt werden oder wenn sie irgendwie bei Facebook viral gehen? Also ich glaube, das ist so die einzige Gefahr, aber das ist auch nicht neu, sondern das ist auch eine Entwicklung, die es ja seit Jahren gibt. Aber ich glaube, dass es da auch schon ganz gute Ansätze gibt und ganz gute Lösungen gibt. Und bisher sehe ich keine Abhängigkeit. Grundsätzlich, was jetzt zum Beispiel hier die WM angeht, man sieht es ja. Also es wird über Facebook, über Instagram und zum Teil auch über Periscope, also über Twitter, von Trainingseinheiten berichtet, aus Fanzonen, aus abgelegenen Orten Russlands. Bilder, Texte, aber wie gesagt auch Live-Videos. Also das ist schon omnipräsent. Dieses Turnier ist omnipräsent auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Und also ich glaube, zum Beispiel in der Zeitung geht es dann vor allem darum, eben einen Hintergrundartikel zu lesen, den es ja, der dir erklärt, was da los war gestern Abend, der dir aber auch irgendwie Einblicke gibt, die weit über das Spiel hinausgehen. Und auf Social Media oder auch auf, ja, und auch in der ersten Online-Meldung geht es eben dann darum, schnell abzubilden, was war. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so die Unterscheidung, die man treffen kann.
Was glaubst du denn, wie hat sich denn die WM-Berichterstattung in den letzten Jahren generell verändert? Also was kannst du da beobachten?
Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Es ist einfach nochmal schneller geworden und es ist nochmal breiter, was die Plattform angeht, geworden. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin, dann berichte ich natürlich für die Welt, also für die Zeitung. Ich berichte aber vor allem auch für online und dann noch für unsere Wochenzeitung, die Welt am Sonntag. Und gleichzeitig haben wir noch Social-Media-Kanäle, zum Beispiel von Weltsport und ich natürlich auch noch private Social-Media-Kanäle als Reporter, die ich auch noch bediene. Das heißt, die Anforderungen sind einfach ganz andere, wie jetzt zum Beispiel bei einer WM vor 20 Jahren. Man muss schneller sein, man muss auch bereit sein, schneller dann irgendwie Artikel aktuell zu liefern, und man muss auch auf Social-Media da aktiv sein. Es gibt da Kollegen, die das nicht so sehen. Ich hatte beim Iran-Spiel, saß ich neben einem Kollegen einer anderen großen deutschen Zeitung, und wir haben uns dann auch über Social Media unterhalten, und er sagte mir, er hat keinen Social Media Account. Und ich will dem nicht zu nahe treten, aber ich persönlich, das ist meine Meinung, finde, dass das einfach eigentlich nicht mehr geht als Reporter heutzutage. Es ist einfach so, dass Printzeitungen deutlich an Einfluss verlieren und deutlich an Reichweite verlieren, und deswegen bin ich froh, dass das zum Beispiel auch bei uns bei Welt, dass es einfach total online ausgerichtet ist und wir da auch den Fokus drauf haben. Deswegen muss man als Reporter auf Social Media und online einfach aktiv sein. Also wer sich dagegen sträubt, wer sich davon freimachen will, der verpasst meiner Ansicht nach einfach den Anschluss. Es gibt auch manchmal Diskussionen darüber, inwieweit man als Journalist dann auch auf seinen privaten Kanälen aktiv sein sollte oder nicht. Meine Meinung ist, natürlich nicht zu übertreiben, aber wir sind angetreten, um zu publizieren und zu veröffentlichen. Das ist unser Job, um zu berichten und um zu veröffentlichen. Und wenn ich einen Artikel schreibe, dann möchte ich auch, dass den viele Menschen lesen. Und ich glaube, der erste Schritt ist es, den dann auch auf in seinem privaten Umfeld zu teilen. Wie gesagt, alles mit Maß, aber das ist wichtig.
Ja, an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Hippo. Vielen Dank für die umfangreichen Antworten, die du auf unsere, oder besser gesagt auf Soja formulierte Fragen geantwortet hast. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, Leute, ihr konntet auch was mitnehmen davon natürlich. Und jetzt darf wie immer an dieser Stelle, kurz vor Ende des Podcasts, unsere beliebte Rubrik.
Ah, oh, ich freue mich schon.
Entweder-Oder-Fragen nicht fehlen, wie immer gestellt von unserem Zuhörer Jan Hermani. Und ich würde sagen, es geht gleich los mit einer sehr passenden Frage. Also, habt ihr bei der WM eine Deutschlandfahne am Auto?
Nein.
Nein, kann ich auch mal gleich sagen. Aber ich weiß noch, bei der WM 2006 war das logischerweise, da hatten plötzlich alle ihre Fahnen draußen.
Ja, ich hatte auch eine im Auto, aber hat sich aufgrund meines sehr rasanten und rabiaten Fahrstils nicht bewährt.
Also sind die immer weggeflogen einfach.
Ja, die hat sie mal zerfetzt.
Bei anderen Leuten auf der Windschutzscheibe gelandet. Achtung, eine Nacht Jurassic Park oder eine Nacht Hogwarts verbotener Wald?
Boah, shit.
Ich auf jeden Fall verbotener Wald.
Ich auch, ich glaube auch, aber einfach nur, weil ich viel mehr Bezug zu Harry Potter habe. Ich werde dann mich an dieses Einhorn, beziehungsweise an Ding soll dann auf mich aufpassen. Wie heißt der? Der halb Mensch, halb Pferd?
Der ist doch ein Centaur, oder? Heißt doch so. Wie heißt der? Keine Ahnung.
Dieser Top-Zent.
Was ist denn? Gibt's auch Minotaurus? Was ist das nochmal?
Weiß nicht, ist bestimmt irgendeine Art von Dinosaurier.
Die gibt's an Jurassic Park. Warte, ich finde, das Ding ist, wie du gerade selber gesagt hast, du hast noch eine Chance im verbotenen Wald, auf jemanden zu treffen, der dir vielleicht hilft, ja, der dir zur Seite steht, auch jetzt gegen die Spinnen oder was auch immer. Oder gegen,
einen Blutsaugenden Voldemort. Vielleicht habe ich auch einen Tarnumhang.
Aber im Jurassic Park bist du halt einfach den Dinos ausgeliefert, wenn die ausbrechen, dann bist du halt einfach, das sind halt Jäger, weißt du, das ist nicht gut. Ein packender Thriller, in Klammern Buch oder Film, spielt nach eurem Geschmack lieber in der Wüste oder lieber in Schnee und Eis?
Boah,
das ist schwer.
Das ist echt
super schwer, obwohl ich würde sagen Schnee und Eis.
Hätte ich auch gesagt. Voll komisch, weiß auch nicht, aber irgendwie ist das für mich passender.
Ja, weißt du warum? Weil Schnee und Eis, das ist so, wenn dann die Leute eingeschneit werden und du bist in der Antarktis auf irgendeiner Station gefangen, die Lichter gehen aus, du bist auf dich allein gestellt, keiner kann dir helfen und so. Und irgendwie ist es auch spannender. Oder auch diese ganzen skandinavischen Thriller und so sind auch immer überall im Schnee und so, weißt
du? Ja, ich finde, das gibt auch einfach, das hat auch einfach noch einen cooleren Touch, weißt du so?
Ja.
Wenn du so eine verlassene, schneebedeckte Straße langfährst und irgendwie die Kamera in so ein riesiges, also wegzoomt von dem Auto und du einfach so eine riesige Landschaft siehst, wo dann alleine so ein schwarzes Auto fährt, verlassen, als wenn du jetzt irgendwie so mit dem Quad durch die Wüste fährst.
Finde ich auch. Ich finde, irgendwie Wüste gibt einfach nicht so viel her.
Ohne also, Witz, ich glaube daran liegt's. Ich glaube, Wüste hat weniger Möglichkeiten, was umzusetzen, als Schnee und Eis, würde ich jetzt mal sagen.
Irgendwo schon. Aber warum eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ich
stelle mir halt irgendwie, wenn ich an Wüste denke ich halt die ganze Zeit irgendwie an so Kamele und so Kameltreiber und irgendwie.
Es gibt natürlich die allerbesten Filme der Welt, spielen natürlich oft in der Wüste. Also Indiana Jones ist ja auch.
Ich wusste, dass du darauf Bezug nimmst.
Ja, es ist aber auch so. Es ist ja auch so.
Ja.
Ja, aber das ist auch kein Thriller. Also deswegen. Da ist halt die Grundstimmung einfach eine andere. Jetzt, bei der Frage, da denke ich mir wieder so. Wie kommt er da drauf? Wie kommt er auf diese Paarung einfach? Also, lieber drei Haare auf der Brust und ein Bär oder eine Rose auf den Hintern tätowiert. Also, bei mir auf jeden Fall lieber drei Haare auf der Brust
und ein Bär. Ich auch, ich auch.
Eine Rose auf dem Hintern ist ja...
Nee, oh mein Gott, ey, das würde mein Image zerstören.
Ja.
Das einzig Gute an der Rose ist, dass man sie nicht sieht.
Ja, das stimmt, aber also... Die Haare auf der Brust sieht man ja auch eigentlich nur, wenn man im Schwimmbad ist oder so zum Beispiel.
Ja, aber die würde ich persönlich öfter wahrnehmen, weißt du, wenn ich im Spiegel stehe. Die Rose auf dem Hintern sehe ich nicht, außer ich drehe mich um.
Das stimmt, aber es ist irgendwie, allein das Wissen, dass sie da ist, ja, das wäre schon...
Ich würde hoffen, dass ich sie vergesse.
Ich würde mir die weglasern lassen. Welche Serie hat eurer Meinung nach ihren Zenit überschritten und sollte ein Ende finden? Alternativ gehen auch Filmreihen. Also Filmreihen auf jeden Fall. Transformers hat seinen Zenit schon lange überschritten. Die sollten wir aufhören damit zum Beispiel. Serien gibt es manchmal, aber fällt mir jetzt gerade selber gar nicht so ein. Ich würde sagen vielleicht The Walking Dead, also weil das schon so lange geht und ich da irgendwann auch ausgestiegen bin. Big Bang Theory, natürlich. Also
boah, das ja, okay.
Hätte schon vor 5 Staffeln aufhören sollen. Weil tatsächlich, da fand ich die ersten Staffeln noch ganz witzig und hab das so entdeckt, während ich in der Abi-Zeit für meine Abi-Klausur gelernt habe. Hab das dann immer so zwischendurch ganz gut gucken können. Aber das wurde ja irgendwann auch so. Ich finde, wenn eine Serie eine sehr gute Grundprämisse hat, also jetzt wie hier einfach so diese Nerds, die irgendwie interagieren und dann mit Frauen in Kontakt kommen und so weiter, okay. Aber sobald die komplette Prämisse sich verändert, also die Grundprämisse, weil eine Serie einfach so lang geht, dass es muss ja eine Charakterentwicklung stattfinden, das ist auch gut, aber wenn das quasi viel zu weit geht und da eine ganz andere Serie ist, als sie war, als sie gestartet ist, dann ist das meistens eher weniger gut für
mich. Alter,
dann
ich die Ideen weiß, ausgehen, ich weiß, was ausgehen. Was aufhören sollte.
Ja.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja.
Alter. Weg vom
Bildschirm.
Das ist
halt Bildschirm. So eine Telenovela, oder? Ich glaube, das ist halt das Konzept davon, dass
boah,
es immer weitergeht,
so wie grausam. Lindenstraße
und so.
Ja, wahrscheinlich ist das auch meine persönliche Abneigung dagegen, was mich jetzt hier sprechen lässt.
Ja, ja. Ja, klar, ja, das kann von mir aus auch gerne aufhören.
Ja, aber ansonsten an Serien, also so auf Haus des Geldes habe ich noch Lust. Da kann von mir aus auch noch eine Staffel kommen. Ja, ansonsten gucke ich nicht so viel Serien, deswegen weiß ich nicht.
Also ich bleib bei Walking Dead und auf jeden Fall Big Bang Theory. Gute Fragen. Jan, wieder sehr gute Fragen. Schön. Schönes Ding. An dieser Stelle bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, wir hoffen beide mal wieder, ihr hattet viel Spaß beim Podcast, auch wenn sie gerade ein bisschen unregelmäßiger kommen, das liegt natürlich an uns, aber sie werden auch wieder regelmäßiger kommen, versprochen. Genau, in diesem Sinne sag ich jetzt schon
und mal. Und nochmal ein riesiges Dankeschön an Hippo.
Ja, und ein riesen Dankeschön, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten.
Deine Expertise.
Hat wie immer unseren Podcast absolut bereichert. Ja.
Die mal wieder hier sehr deutlich wurde. Wir danken dir und wünschen dir noch eine gute Zeit in Russland und an alle unsere anderen Zuhörer.
Euch danken wir auch und
ich danke dir.
Fürs Zuhören.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Marcel, es war eine Ehre. Ohne diesen Satz können wir den Podcast nicht beschließen.
Stimmt.
Jetzt ist er gefallen und dementsprechend können wir jetzt auch mit gutem Gewissen sagen, tschö, adieu, bis bald, ihr Lieben.
Bis bald dann. Tschüss,
ciao.
Macht's gut.
Das war Quer und Kreuz. Mehr Informationen und alle aktuellen Folgen gibt es auf quer-und-kreuz.de.